Sie ist zu müde, zu ausgelaugt zum Kochen. Und auch die war maximal leer gelutscht von den Nährstoffen her. Ich kann ihr nicht den Stress nehmen. Ich kann ihr nicht die Situation nehmen, dass sie alleinerziehend ist. Aber ich kann sie als Ärztin mit dem Mikronährstoffschwerpunkt und diesen Testungen, die man machen kann, maximal unterstützen, biochemisch, durch eben die entsprechenden Nährstoffe. Und das ist eben das wirklich Schöne. Und das muss man einfach auch mal anerkennen, weil es ist eben nicht nur die Frau bringt das Kind zur Welt, die Frau stillt, die Frau ist primäre Bezugsperson für die Kinder, sondern es ist dieses ganze Drumherum. Selbst wenn man sagt, die Care-Arbeit, ja, wer sich wie um die Kinder kümmert, ist vielleicht gut aufgeteilt. Wir dürfen nie vergessen, Frauen und Männer ticken da ja auch mal so ein bisschen anders. Das heißt, wenn die Frau hat die ganze Zeit im Kopf, was ist wie zu tun, sei es der Kinderarzttermin, die U8 muss organisiert werden, das darf man nicht vergessen, auch diese emotionale Belastung, die dahinter steckt. Das ist wie ein Hochleistungssportler.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt es jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um ein Thema, das so gesehen für jeden interessant und relevant ist. Aber die Episode richtet sich vor allem an alle Frauen, die sich oft müde oder erschöpft fühlen. Obwohl ihre Blutwerte angeblich normal sind und obwohl sie sich vielleicht auch einigermaßen gesund ernähren. Vielleicht kennen einige von euch dieses Gefühl. Du bist ständig müde, erschöpft, kommst morgens kaum aus dem Bett und hast das Gefühl, einfach keine Energie zu haben, obwohl du dich eigentlich gesund ernährst. Und wenn du dann deine Blutwerte beim Arzt checken lässt, dann heißt es oft, alles ist normal. Gleichzeitig tragen viele Frauen im Alltag mehrere Rollen: Beruf, Familie, Organisation des Alltags, mentale Verantwortung. Und da wird Erschöpfung schnell mal normalisiert und es kommen Sätze wie, das ist halt so oder mit Kindern ist das eben so oder mit einem stressigen Job ist das eben so. Und nur weil etwas häufig vorkommt oder weil es viele betrifft, bedeutet das nicht automatisch, dass etwas normal oder gar optimal ist. Und genau darüber sprechen wir heute. Warum Frauen oft funktionieren, aber nicht immer optimal versorgt sind. Und welche Rolle Stress dabei spielt, was im Körper physiologisch passiert und warum gerade in Lebensphasen wie Kinderwunsch, Schwangerschaft und auch Stillzeit der Bedarf an bestimmten Nährstoffen besonders wichtig sein kann. Und ich freue mich sehr, heute darüber mit Dr. Constanze Lohse zu sprechen. Sie ist ganzheitliche Ärztin mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin, war auch schon oft hier bei mir zu Gast im Podcast. Es sind jedes Mal so wertvolle, informative und schöne Gespräche mit ihr. Also ich freue mich wirklich riesig, sie ein weiteres Mal als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Und sie hat auch drei richtig tolle, interessante Fallbeispiele aus ihrer Praxis mit dabei. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Liebe Constanze, herzlich willkommen ein weiteres Mal hier bei mir im Podcast. Ich freue mich auf ein neues Gespräch mit dir. Du warst ja schon öfter hier. Treue Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich also bereits. Aber für alle, die neu dabei sind, stell dich doch gerne nochmal vor.
Ja, vielen Dank, liebe Laura, dass ich wieder mit dabei sein kann. Und ja, ich bin Ärztin, ich bin Fachärztin für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis im Norden von Hamburg und habe mich durch meine eigene Krankheitsgeschichte, durch eine chronische Hauterkrankung, die ich seit der Kindheit habe, dann im weiteren Verlauf auf Ernährungsmedizin, auf Mikronährstoffe, auf Sportmedizin und auch Naturheilkunde spezialisiert. Auch die Darmgesundheit spielt da eine große Rolle mit. Man könnte es zusammenfassen als ganzheitliche bzw. funktionelle traditionelle Medizin, die ich mir so ein bisschen auf den Leib geschrieben habe, gerade auch im Hinblick auf die Prävention, Präventivmedizin. Und ja, ich versuche mal so das Puzzleteil zu finden bei den chronischen Erkrankungen, habe auch mittlerweile so eine ganzheitliche Sprechstunde. Und ja, da sind primär Patienten mit chronischen Erkrankungen, die dann eben Hilfe suchen, häufig schon bei X-Ärzten waren und sagen, Mensch, ich komme normal nicht weiter.
Stichwort normal. Denn was ja einige kennen, glaube ich, auch die, die uns hier vielleicht heute zuhören, dieses, ich bin immer müde, mein Arzt sagt, meine Blutwerte sind normal, mein Gesundheitszustand ist normal und trotzdem habe ich keine Energie. Ich achte auf meine Ernährung, eigentlich esse ich gesund, aber ich fühle mich ständig schlapp und müde und komme kaum aus dem Bett. Und es ist ja leider häufig so, dass dann gesagt wird, ja, das ist halt so. Wenn man Kinder hat, das ist halt so. Man hat einen Vollzeitjob, der vielleicht stressig ist. Das ist halt so. Das heißt, so ein Zustand wird schnell mal normalisiert. Aber nur weil es häufig vorkommt oder weil vielleicht auch viele Menschen im Umfeld das auch haben, ist es ja nicht gleich normal und erst recht nicht optimal. Wie kennst du das aus deiner praktischen Erfahrung?
Ja, also Müdigkeit, chronische Müdigkeit, Erschöpfung, das ist eine der häufigsten Beratungsanlässe in der Hausarztpraxis, aber auch in der ganzheitlichen Sprechstunde. Da muss man ja medizinisch ein bisschen überlegen, was bedeutet das überhaupt, dieses ich bin mal müde. Entsprechend, ich hatte dir im Vorgespräch auch gesagt, heute bin ich auch mal müde, weil meine Nacht nicht so doll war, weil der Kleine nachts einmal raus musste. Entsprechend, das ist normal. Solange sich dann quasi das wieder ausgleichen lässt, ist das wirklich normal. Bin ich aber chronisch müde über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen, dann ist es nicht mehr normal, kann ich mich nicht mehr gut regenerieren. Dann ist es eben, spricht man teilweise in der Medizin auch von Fatigue, von sozusagen einem Müdigkeitssyndrom. Man kann eben auch über Erschöpfung sprechen, da sind die, hat dann häufig eine psychische Komponente, die mitschwingt. Das ist definitiv etwas, was nicht normal ist, auch wenn es für viele zur Normalität geworden ist, weil wir eben diesen Dauerzustand haben. Und ich erwähne dann auch immer bei den Patienten gerne im Gegenüber, im Gespräch, das ist ja ganz spannend, dass ich nehme mal dieses Prinzip mit den Schulnoten. Wenn ich eben die ganze Zeit auf einem Level einer Schulnote 4 performe, dann fühle ich mich noch okay, irgendwie nicht so richtig leistungsfähig, aber ich bin nicht schwer krank, ich komme noch über den Tag. Wenn ich aber da mal wieder weiß, wie man sich fühlt mit einer 1, mit wirklich voll aufgeladenen Akku, dann möchte ich eben auch nie wieder zurück zur 4. Und das ist eben genau dieser Punkt, dass es von vielen Ärzten, auch anderen Therapeuten, auch Mitmenschen bagatellisiert wird, nach dem Motto, ja, bin ich auch, ist doch normal, ja. Und dass wir leider eben auch im Rahmen dieses kassenärztlichen Systems auch fehlende Abklärungsmöglichkeiten haben. Wenn jemand jetzt normalerweise zur Hausarztpraxis geht und sagt, ich bin müde, dann macht der Hausarzt in der Regel eine Abklärung. Im besten Fall macht er ein Blutbild. Das ist dann ein kleines Blutbild, wo dann die Menge des Blutes mit bestimmt wird. Man guckt auf den Hämoglobinwert. Ist da eine Anämie dahinter, eine Blutarmut? Das wäre schon ein schweres Krankheitsbild. Da ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Dann guckt man in der Regel auch nach dem TSH, nach der Schilddrüse. Auch dann, ne, habe ich schon eine Schilddrüsenstörung. Und man kann eben noch gucken, ob man eventuell sowieso die Anamnese, das Gespräch mit dem Patienten nochmal ausweitet. Da müssen wir gerade, wir Ärzte, immer hellhörig werden. Müdigkeit kann ja auch zur sogenannten B-Symptomatik, so heißt es, bei Tumoren, bei Krebserkrankungen ein Faktor sein. Das fragt man eben auch nach Gewichtsabnahme, nach Nachtschweiß. Ne? Wenn solche Dinge in der Anamnese vorkommen, dann müssen natürlich bei jedem Kollegen da die Alarmglocken läuten und da muss man noch andere Werte machen, wie Entzündungsparameter entsprechend und eben vielleicht auch die LDH. Also das ist so etwas, das gehört zur Standardabklärung. Aber für viele ist dann eben auch die ganze Geschichte schon vorbei. Nach dem Motto, die Werte sind in Ordnung, ja, kann ich Ihnen auch nicht sagen, woran das liegt. Dann muss man natürlich auch mal nochmal fragen als Arzt oder Therapeut, was ist denn mit dem Schlaf? Ja, müde, ne? Kann ja viele Ursachen haben, wenn wir jetzt mal ganz breit denken, ja, es können Stoffwechselerkrankungen sein. Also zum Beispiel eine Fettleber haben viele nicht auf dem Zettel. Das heißt, normalerweise gehört eben auch die Leberwertbestimmung mit zur Abklärung einer Müdigkeit. Weil ich sage immer ganz gern, der Schmerz der Leber ist die Müdigkeit. Also auch eine Fettlebererkrankung, aber auch da sind die Leberwerte in den 80% zu Beginn einer Fettleber noch normal. Also auch das wäre keine sichere Diagnostik, kein sicherer Schutz, ne? Auch Blutzuckerschwankungen, eine Insulinresistenz, ein Diabetes, eine Zuckererkrankung können eben auch schon müde machen. Hormonstörungen, ja, Testosteronmangel zum Beispiel. Dann haben wir aber auch die klassischen Schlafstörungen, wo eben auch gerade bei jemand, der vielleicht übergewichtig, fettleibig, adipös ist, eben auch so ein Schlafapnoe-Syndrom sein kann, ne? Dass eben nachts so der Schlund zurückfällt und ich richtige Atemaussätze habe. Entsprechend, das kann andere Ursachen von Schlafstörungen sein. Die psychischen Erkrankungen dürfen wir eben auch nicht vergessen, ne? Dass eben viele eben auch müde sind, eher im Sinne von Erschöpfung, von depressiver Episode, von Angststörungen. Medikamente können müde machen oder andere Substanzen, die missbraucht werden. Es gibt ja jetzt viel auch dieses postvirale Müdigkeitssyndrom, ne? Sowas wie Post-Covid, Long-Covid entsprechend, spricht man eben auch von dieser postexertionellen Malaise. Ja, das sind eben Sachen, es gibt ja richtige Müdigkeitssyndrome. Ja, aber wir müssen speziell auch nochmal gucken, was steckt dahinter. Wichtig ist immer, finde ich, dass man sich nicht einfach abspeisen lässt, dass man vor allem als Praxistipp auch fragt, was wurde untersucht? Darf ich die Werte bitte bekommen? Jeder Patient, jede Patientin hat Anspruch auf ihre Werte, sich das ausdrucken lassen, selber recherchieren, nochmal eine Zweitmeinung einholen und dann eben auch zu gucken, ist es optimal oder nur normal im Referenzwert, die Werte, ja, was steckt wirklich dahinter, weil eben Müdigkeit ist so breit gefächert, das kann so viel dahinter stecken, von ganz ernsthaften, schweren Erkrankungen wie Krebserkrankungen, bis hin, wie gesagt, zu Stoffwechselhormonen, Infekte und so weiter, also es muss breit abgeklärt werden und da muss man am Ball bleiben.
Aber wie kann man da jetzt konkret vorgehen? Weil du hast jetzt schon gesagt, häufig ist es dann so, man geht zum Hausarzt und üblicherweise wird das kleine Blutbild gemacht. Wenn da aber was nicht stimmt, hast du ja gesagt, dann ist es eigentlich schon fast zu spät. Also dann haben wir schon ein enormes Problem. Das heißt, diese Parameter in Richtung Prävention, wo wir schon Hinweise sehen könnten, dass eventuell was in die falsche Richtung läuft, das wird dann da ja gar nicht untersucht. Wie kann ich da jetzt mit meinem Hausarzt sprechen, ohne dass der sich auch irgendwie angegriffen fühlt, dass ich als Patient denke, ich weiß es besser?
Ja, das ist ein schwieriges Problem. Viele Kollegen fühlen sich da wirklich auf den Schlips getreten und brechen das dann ab oder negieren auch gewisse Dinge. Was wir ja auch wissen, ich habe ja vorhin das Thema Blutarmut angesprochen und gesagt, wenn da eben wirklich der Fall ist, dass zu wenig Blut messbar ist, dann ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Gerade wenn wir über die Hauptzielgruppe jetzt Frauen sprechen, dann haben die ja häufig eine Eisenmangelanämie, also eine Eisenmangelblutarmut, weil wir ja Eisen brauchen für die Blutbildung. Unter anderem, wir brauchen aber auch wieder Vitamin B12 und Folsäure für die Blutbildung. Und wenn da, wie gesagt, schon etwas aufgetreten ist, eine Blutarmut, dann muss man natürlich das weiter abklären. Das machen dann in der Regel die Ärzte, auch wenn wir diesen schweren Befund haben. Wenn wir diesen Befund aber nicht haben, diesen schweren Befund, dann ist es schwierig, dann kann ich immer nur empfehlen, sich selber zu informieren, dass man eben wirklich mit dem Arzt gemeinsam aber einmal die Werte einmal durchgeht, sagt, okay, das war jetzt ein Blutbild, das waren die Leberwerte, das ist schon mal soweit in Ordnung. Der Nierenwert, dass man sagt, die Basics und die Schilddrüse sind erstmal safe, ja, und dann würde man aber schon tiefer schauen wollen, zum Beispiel einmal das Thema vielleicht auch nochmal metabolische Erkrankung, Stichwort Insulinresistenz. Da wäre der genaueste Parameter jetzt neben dem Langzeitzuckerwert dann der HOMA-Index. Auch da kann man schon mal gucken, liegt da irgendwas vor? Dann gibt es natürlich Themen, dass man eventuell die Hormone untersuchen lässt. Da macht es meistens eher Sinn, in Richtung Frauenarzt zu gehen oder Urologe bei den Männern, ne, weil die darauf spezialisierter sind, das Thema auch mit denen zu besprechen. Und ansonsten würde ich immer in jedem Fall empfehlen, die Mikronährstoffe einmal testen zu lassen, weil wir wissen da auch zum Beispiel, der wirklich weit, weit verbreitete Vitamin-D-Mangel, da haben ja teilweise in Deutschland im Winter bis zu 90% oder über 90% sogar der Menschen einen Vitamin-D-Mangel, aber auch im Sommer immer wieder ein häufiges Problem, Omega-3, aber eben auch sowas wie die B-Vitamine. Vitamin B12 zum Beispiel ist unser wichtigstes Nervenvitamin. Und wir müssen uns auch mal wieder fragen, was steckt denn biochemisch dahinter? Das kann natürlich der Patient, die Patientin nicht wissen, aber so müssen wir einmal herangehen. Wenn ich ein Energieproblem habe, dann muss ich mich immer wieder fragen, wo wird denn die Energie wie produziert? Und dann kommen wir eben auf die Mitochondrien, auf die Zellkraftwerke. Und da ist es ganz wichtig zu schauen, was brauchen denn die Zellkraftwerke, damit eben da diese biologischen und biochemischen Vorgänge, die wir vielleicht alle mal irgendwann in der Schule oder im Studium gehabt haben, sowas wie die Atmungskette, Zitratzyklus, ja, das sind alles Dinge, da haben wir schon mal irgendwas von gehört, Beta-Oxidation, wie letztendlich Energie produziert wird. Unsere Energiewährung ist ja ATP, ne, Adenosintriphosphat. Und das wird eben produziert durch verschiedenste komplizierte Mechanismen. Man muss nur wissen, wenn ich ein Energieproblem habe, wenn ich chronisch müde bin, dann habe ich häufig ein Problem im Bereich der Mitochondrien, im Bereich der Zellkraftwerke. Das heißt, es ist nicht unbedingt ein organbezogenes Problem, denn jedes Organ hat ja eben die Zellkraftwerke, sondern es ist eben ein Stoffwechselproblem, ein Problem auf Zellebene. Und das ist natürlich wahnsinnig komplex zu schauen. Erstens mal, warum hat das Mitochondrium ein Problem? Aber um mal beispielhaft zu schauen, was könnte dahinter stecken und dieses Beispiel mit dem Mikronährstoffmangel nochmal hervorzuheben. Magnesium zum Beispiel. Magnesium ist an 300 bis 600 Stoffwechselprozessen beteiligt. Und wir haben das alle immer mal gelernt, wenn die Stoff A in Stoff B umgewandelt wird, dann ist dafür ein Enzym notwendig. Und dieses Enzym hat Kofaktoren, sonst arbeitet das gar nicht. Ja? Ohne die arbeitet das nicht. Das heißt, Magnesium ist eben an sehr, sehr vielen wichtigen Stoffwechselprozessen beteiligt. Und was spannend ist, Magnesium bildet mit diesem ATP, mit unserer Energiewährung, einen Komplex. Das heißt, im Umkehrschluss, ohne Magnesium kein ATP. Nicht genügend Energie. Und allein schon sowas ist wahnsinnig wichtig im Kontext zu betrachten. Nun ist es aber die Krux, wenn ich jetzt sage zu meinem Hausarzt, ich habe ja gehört, gelesen, ChatGPT gefragt, wie auch immer, oder bei der Laura im Podcast gehört, Magnesium ist so wichtig für die Energieproduktion. Dann sagt er, ja, können wir machen, dann bestimmen wir das mal. Und da ist dann aber schon Fehler Nummer eins. Magnesium ist ein Mineralstoff, der primär in den Zellen vorkommt, intrazellulär. Und das normale Hausarztlabor, das wird, ist eine Serumanalyse, da wird außerhalb der Zellen gemessen, in normalen Laboren. Man braucht eben für Magnesium eine Vollblutanalyse, also ein Speziallabor mit Spezialtests, wo in den Zellen geguckt wird. Das gleiche auch mit Omega-3, ne, Bestandteil unserer Zellmembran, Bestandteil unseres Gehirns, Bestandteil unserer Nervenumkabelung, ja, der Myelinscheiden. Auch das kann ich nur mit Speziallabor messen. Es wird in den roten Blutkörperchen gemessen. Ein Omega-3-Index im Serum kann ich nicht gebrauchen. Ja. Das sind eben so Dinge, das heißt, man kann leider weder dem Patienten noch dem Arzt dann Vorwürfe machen, weil das ist wirklich Spezialwissen. Das geht weit über die Facharztweiterbildung hinaus entsprechend. Was ich nur manchmal schade finde, dass eben viele Kollegen dann einfach sagen, ist Quatsch, wir haben ja eh alle einen Vitamin-D-Mangel, wo wir jetzt eben auch wieder beim Thema wären, was ist normal mittlerweile, leider, aber es ist eigentlich nicht normal, es sollte nicht normal sein. Und dass dann eben teilweise der Patient in falscher Sicherheit gewogen wird, weil eben Dinge gemessen werden, die entweder keinen Sinn machen, ja, weil ich kann mit Magnesium im Serum keinen Magnesiummangel ausschließen und weil dann zum Beispiel auch vielleicht das Eisen gemessen wird, vielleicht auch, weil der Arzt schon weiß, oh, beim Eisen ist wahnsinnig wichtig für die Blutbildung, für den Sauerstofftransport, für die Energie. Frauen haben höheres Risiko wegen der Menstruation, auch teilweise wegen der Ernährung, weil sie nicht so viel eisenreich Lebensmittel essen. Und dann wird manchmal auch wirklich das Ferritin bestimmt. Das wissen viele Ärzte schon, dass das Speichereisen eben entscheidend ist. Und dann haben wir wieder die Krux mit den Normwerten oder Referenzwerten. Und das ist schon etwas, was dann sehr, sehr kritisch ist, wenn ich dann eben dem Patienten oder die Patientin in Sicherheit wiege und dann wirklich sage, ja, ihr Eisenwert ist im Normbereich. Ja, und gerade beim Eisen, das ist nun ja etwas, das Ferritin, das je nach Labor gibt es da Normbereiche zwischen 11 und 291. Und wenn ich eben Wert von 13 habe oder 15 oder 20, ist das eben kein guter Wert. Aber es leuchtet nicht rot auf. Man kann den Ärzten auch ganz schwer einen Vorwurf machen, weil wir scannen ja das Labor und das, was pathologisch, also auffällig ist, ist in der Regel rot markiert. Und wenn das nicht rot markiert ist, dann ist es für uns in Ordnung. Und Ärzte, die logischerweise Therapeuten, die da nicht drauf spezialisiert sind, die gehen da leider drüber hinweg. Aber wir wissen, dass eben, gibt es auch eine Studienlage sehr, sehr gut dazu, dass eben auch die Supplementierung von Frauen mit einem Speichereisen von unter 50 auch ohne Blutarmut eben Müdigkeit verbessert und sinnvoll ist. Das heißt, da wäre der Zielwert über 60. Es ist also sehr, sehr schwierig, sich selber als Patientin eine gute Diagnostik einzufordern, weil man braucht eigentlich wirklich jemanden, der darauf spezialisiert ist. Beim normalen Hausarzt kommt man häufig nicht weiter. Deswegen wäre mein größter Appell, zu sagen, ich informiere mich, wer sich damit auskennt. Ne? Viele Ärzte haben ja eben auch den Bereich der funktionellen Medizin vielleicht als Schwerpunkt. Danach kann man gucken, oder der Mikronährstoffmedizin oder der ganzheitlichen Medizin, orthomolekulare Medizin. Das wären vielleicht so Stichworte, oder auch andere Therapeuten. Es muss ja nicht immer nur jetzt ein Arzt sein. Es gibt ja auch gute Heilpraktiker, Ernährungsberater und so weiter, die ja vielleicht auch Möglichkeiten haben, mit Bluttests zu arbeiten, mit Kooperationen. Und deswegen jemand, der sich auf jeden Fall ganzheitlich damit beschäftigt. Und dann wirklich das Thema Müdigkeit muss hausärztlich abgeklärt werden, dass man sagt, die Red Flags, die Bösewichte, ja, die gefährlichen Dinge müssen abgeklärt werden. Und da muss aber jemand nochmal ganzheitlich drauf gucken. Und da wäre für mich eine Mikronährstoffanalyse mit vor allem einer Messung vom Speichereisen, vom Ferritin, mit einer Messung vom Vitamin B12 in Form von Holotranscobalamin, das ist die aktive Form, das normale B12 ist auch ungenau, mit der Messung von Folsäure, mit der Messung von Magnesium, aber auch Jod, ne? Jod habe ich noch gar nicht genannt, auch wahnsinnig wichtig, nicht nur im Bereich, viele haben das so auf dem Zettel, Kinderwunsch, Schwangerschaft, ist Jod sehr, sehr wichtig, aber eben auch allgemein, es ist der Dirigent der Schilddrüse, wahnsinnig wichtig, wenn jemand müde ist. Wir haben hier ganz häufig Jodmangel, im Jodmangelgebiet leben wir häufig für, ne, Schilddrüsenunterfunktion, für die Kopfbildung, für die Stromabbildung verantwortlich. Was auch wichtig ist, habe ich noch vergessen zu erwähnen, Coenzym Q10, das ist eigentlich der Stoff für unsere Zellkraftwerke, für die Mitochondrien. Und das ist leider auch etwas, das ist ein körpereigener Stoff. Wir können es über die Nahrung zunehmen. Es ist aber immer so ein bisschen drin in tierischen Lebensmitteln. Jetzt nicht, dass ich sagen kann, ich esse das, sondern bin ich gut versorgt. Und die körpereigene Produktion lässt so ab dem 30., spätestens 40. Lebensjahr nach. Also das ist auch etwas, gerade wenn es dann vielleicht im Bereich Kinderwunsch ist, Schwangerschaft, Stillzeit, dann ist es vielleicht so, dass ich sage, okay, ich habe Grund, müde zu sein, weil die Nächte sind nicht so dolle. Aber zusätzlich kann eben noch eine Coenzym Q10-Mangelsituation dazukommen. Und das kennen viele Frauen, das ist in der Hautcreme drin, kleiner, ja, Schmankerl am Rand, das ist normalerweise ja quietschegelb. Das heißt, wenn die Hautcreme nicht so gelb ist, ist nicht so viel Q10 da drin. Aber auch das ist etwas, das kann ich messen heutzutage. Na, ich kann Magnesium messen, ich kann Zink und Selen messen. Ich würde immer sagen, dass ich die wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe und vor allem, was jeder auch machen kann, Vitamin D beim Hausarzt messen. Das Vitamin D und das Speichereisen, ich finde, das sind so Dinge, die würde ich einfordern beim Hausarzt. Ja, dass man sagt, Blutbild soll da sein, es soll am besten die Leberwerte einmal geguckt werden, es sollte nach der Schilddrüse geguckt werden, das Speichereisen, in der Regel dann eine Selbstzahlerleistung, wenn keine Blutarmut vorliegt, und Vitamin D auch. Aber das sind eben auch Dinge, Vitamin D kostet meistens zwischen 20 und 30 Euro, und auch das Speichereisen liegt so ungefähr in dem Bereich. Das sind jetzt nicht Riesensummen. Das sollte man ausgeben, und vielleicht dann eben noch Vitamin B12, aber eben nur in Form von Holotranscobalamin, die aktive Form. Ich würde sagen, diese drei Mikronährstoffe lassen sich auch sehr, sehr gut beim Hausarzt bestimmen. Und wenn ich mir dann vielleicht konkret als Interpretationshilfe, ich lasse mir die Werte ausdrucken und sage dann, ein Ferritin bei einer menstruierenden Frau sollte eben wirklich bei über 60 als Zielwert liegen. Das wäre schon wünschenswert, dass ich da eben optimale ja, Funktionen aller Parameter habe, genau wie beim Holotranscobalamin, beim aktiven B12 wäre eben auch konkret ein Wert zwischen 100 und 150 optimal. Und beim Vitamin D, da ist ja der Normbereich zwischen 30 und 100 Nanomol pro Milliliter. Da muss man nochmal aufpassen auf die Einheit, da gibt es zwei verschiedene Einheiten. Und dass man aber auch da anstrebt, eher so einen Wert mindestens von 40 bis 60 zu haben. Bei gewissen Erkrankungen möchte ich eben auch eher höhere Werte noch haben. Das muss man dann schauen. Also ich finde, das sind so drei Parameter, die würde ich jedem mal auf den Weg geben, weil die kann man beim Hausarzt einfordern. Aber auch da bitte Laborwerte ausdrucken lassen und dann selber nochmal die optimalen Werte nachschauen. Und dann entsprechend ist das Ziel, bis auch beim Vitamin D, wo ich sagen würde, okay, da geht es nun mal nur mit Nahrungsergänzung. Vor allem im Winter, im Sommer kann die Sonne da entsprechend reichen, aber das ist auch eher selten der Fall. Aber bei den anderen ist es auch wichtig beim Eisen, bei den B-Vitaminen, dass wir die Ernährung dann verbessern, dass man auch guckt, woran liegt es. Aber trotzdem, ich würde initial, wenn wirklich jemand mit Müdigkeit kämpft, mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Und dann auch wieder kontrollieren die Werte. Ne? Dieses Prinzip Messen, Wissen, Handeln. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann zu einem Spezialisten mit einer Mikronährstoffanalyse, wo ich dann die Werte mache, die ich noch genannt habe, wo ich dann auch ein Speziallabor brauche.
Ja, da sage ich jetzt an der Stelle schon mal vielen Dank. Da war jetzt, glaube ich, schon jede Menge Wissen und auch konkrete Tipps mit dabei für unsere Zuhörerinnen. Und du hast es jetzt schon angesprochen, dass natürlich auch wichtig ist, sich dann die Ernährung genau anzuschauen beziehungsweise die Ursache herauszufinden. Und was ja häufig auch diese Ursache sein kann für diese Müdigkeit, für dieses Thema, ich fühle mich ständig schlapp, das ist natürlich Stress. Und ich weiß jetzt, dass ja der Großteil meiner Zuhörerinnen hier Frauen sind. Deswegen würde ich sagen, schauen wir uns mal speziell die Situation von vielen Frauen an, die ja doch in der heutigen Welt häufig viele verschiedene Rollen gleichzeitig übernehmen. Mutter, Partnerin, berufliche Verantwortung, berufliche Herausforderungen, Haushalt, Organisation der Familie, der Freundesklicke und natürlich auch emotionaler Aufwand im Alltag. Und was hier zum einen, finde ich, ganz wichtig ist, zu wissen oder zu verstehen, dass natürlich auch jeder individuell belastbar ist. Also jeder nimmt das ja auch so ein bisschen anders wahr. Manche sind bei weniger Punkten, die aufeinandertreffen, schon sehr belastet, was ja auch vollkommen okay ist. Und bei anderen muss erstmal ganz, ganz viel zusammenkommen, bis man wirklich sich denkt, ich kann nicht mehr. Aber ja, wenn wir uns jetzt diese Situation anschauen, wo dann eben alles zusammenkommt, Stress, Arbeitsbelastung, Schlafmangel und auch noch die hormonellen Schwankungen, die uns ja auch noch betreffen, dann ist das natürlich auch nochmal ein zusätzlicher Grund, warum vielleicht gewisse Mikronährstoffe fehlen, warum Energie fehlt, weil diese ganzen Stressprozesse das ja auch verbrauchen. Und was ich immer ganz spannend finde, sind da vielleicht so ein paar konkrete Beispiele und vielleicht kannst du uns hier anhand von einem passenden Fallbeispiel aus deiner Praxis mal ein bisschen durchführen. Und bevor wir gleich weiter in das Beispiel aus Konstanzes Praxis gehen, ganz kurz ein Gedanke zum Thema Schlaf, weil wir gerade über Stress und Erschöpfung sprechen. Unsere Schlafqualität spielt natürlich eine riesige Rolle dafür, wie erholt wir uns fühlen. Anpassung findet im Schlaf statt. Muskelaufbau, hormonelle Regulation, mentale Leistungsfähigkeit, all das braucht qualitativ guten Schlaf. Und gerade wir Frauen merken das oft besonders, weil unser Körper zyklisch ist und durch die hormonellen Schwankungen unser Einschlafen, Durchschlafen und auch der Tiefschlaf beeinflusst werden können. Dazu kommt, viele Frauen stellen sich selbst häufig hinten an, zwischen Job, Familie, Partnerschaft oder Verantwortung für andere. Und dabei ist bewusste Erholung und Zeit für sich selbst letztendlich ein Akt von Selbstrespekt und es ist wichtig bzw. langfristig auch notwendig, gut für sich selbst zu sorgen und somit bestmöglich und lange für alle anderen da sein zu können. Und damit kommen wir zum heutigen Sponsor dieser Episode. An der Stelle vielen Dank an Blackroll. Das Recovery Pillow von Blackroll ist ein ergonomisches Nackenstützkissen, das den Kopf, die Halswirbelsäule und den Nacken gezielt unterstützt. Und ich selbst teste es jetzt bereits seit ein paar Wochen und ich bin absolut begeistert, wie sich ein gutes Kissen auf die Schlafqualität auswirken kann. Es ist für jede Schlafposition geeignet, egal ob auf dem Rücken, auf der Seite oder ob du Mischschläfer bist, und unterstützt eine neutrale Ausrichtung der Halswirbelsäule. Ihr habt zudem die Möglichkeit, es einfach 90 Tage Probe zu schlafen, was ich persönlich super wichtig finde, weil Schlaf natürlich auch sehr individuell ist. Produziert wird das Kissen in Deutschland. Es ist Ökotex Standard 100 Klasse 1 zertifiziert. Und wenn euch das interessiert, dann findet ihr den Link in den Shownotes. Und mit meinem Code FITMITLAURA10 bekommt ihr 10% auf alle nicht reduzierten Produkte im deutschen und Schweizer Online-Shop. Und was ich super praktisch finde, es kommt inklusive Travel Bag. Ihr könnt das Kissen also auch perfekt mit auf Reisen nehmen.
Ja, gerne. Also mir fällt gerade eine Patientin ein, die war letzte Woche auch da und berichtete mir ganz stolz, dass sie jetzt schwanger ist. Das hat mich wirklich riesig, riesig gefreut. War jetzt 15. Woche, durfte es jetzt also auch sagen. Man hat noch nicht so viel gesehen entsprechend. Aber das ist eine Patientin, die kam 25 zu mir. Also vor circa einem Dreivierteljahr und klagte auch über Müdigkeit. Sie hat das Thema Kinderwunsch am Rand thematisiert. Sie meinte, ja, es ist definitiv der Wunsch da, hat einen festen Partner, wünscht sich das gerne. Das war aber nicht dringend und sie hat gesagt, sie möchte jetzt erstmal, fand ich super, die Herangehensweise, ihre Gesundheit priorisieren und sich optimal vorbereiten. Ich fand das wirklich, mich so gefreut, dass jemand so zu mir kam. Die hatte diverse Baustellen, unter anderem Blähbauch entsprechend, also ein bisschen Richtung Reizdarm gehend die ganze Geschichte. Und das Spannende war nämlich genau das, dass sie über die ganzheitliche Sprechstunde zu mir gekommen ist und der Hausarzt mit ihr normalerweise jetzt nicht weitergekommen ist. Er sagte ja, ne, ist jetzt soweit alles in Ordnung, nichts Dramatisches, ist eben so. Und das ist auch jemand, wo man rein vom Ernährungsprotokoll, von dem, was sie erzählt, auch schon sagen würde, Mensch, die ernährt sich doch gar nicht so schlecht. Ja, also es war schon alles kocht selbst. Das ist ja schon mal viel, viel wert in der heutigen Zeit. Entsprechend bei der Lufthansa angestellt, guter Job. Also schon alles sehr, sehr, sehr gut, ja. Und aber Müdigkeit als wirklich ein zentrales Problem auch entsprechend. Und wie gesagt, diese Bauchsymptomatik, so ein bisschen Verdauungsstörungen. Und Stress auf jeden Fall, klar, beruflich. Sie hat jetzt logischerweise noch keine Kinder, noch keine Doppelbelastung, noch keine Care-Arbeit, die sie jetzt extra machen musste. Aber ich fand es wunderbar, dass sie wirklich gesagt hat, ich möchte mich im Vorfeld einmal informieren, was ich machen kann. Und wir sind so ganzheitlich wie möglich an die Sache herangegangen. Wir haben unter anderem auch einen Stresstest gemacht. Das ist ja auch immer schön, so ein bisschen schwarz auf weiß zu sehen, wo stehe ich. Ich nutze da in der Praxis gerne die Herzratenvariabilität. Variabilitätsmessung, wenn man so einen Gurt umlegt. Wir sagen dazu VNS-Analyse, also vegetative Nervensystemanalyse. Und da kann man eben den Patienten auch visuell sehr schön dargestellt sehen, wo steht der Sympathikus, unser Anspannungsnerv, unser Stressnerv vereinfacht gesagt, und wo steht der Parasympathikus im Verhältnis, unser Entspannungsnerv, und wie ist die Herzfrequenz. Und da wird das einmal in Ruhe gemessen, wo ich normalerweise ja schon ein gut ausgeglichenes Verhältnis haben sollte. Sie war in Ruhe schon sehr angespannt, im Stressmodus. Und dann wird es eben nochmal nach einer Atemvorgabe gemessen, wo sie nochmal 2 Minuten atmet. Mit einer verlängernden Ausatmung, wo man dann bewusst den Parasympathikus, den Entspannungsnerv, eben auch entsprechend stimuliert. Und da war das Gute, dass sie da noch regulieren konnte. Ne? Patienten, die ganz schwer dem Stressthema drin sind, die haben häufig so eine Regulationsstörung. Das ist dann nochmal was anderes. Aber das war erstmal gut zu sehen. Okay, Stress ist da. Ja, auch wie stark, und ist auch ein schönes Messinstrument im Verlauf. Nun kann man aber auch da wieder sagen, naja, dieses ganze System, mag mich ja vielleicht auch noch einigermaßen gut ernähren und selbst kochen, wobei man auch da, wenn man reinzoomt ins Ernährungsprotokoll, ich gehe das dann mal ganz gerne mit den Patienten auch durch und dann nochmal nachfragt, ne, ist das so ein regulärer Tag, war das was Besonderes? Es ist immer so ein bisschen die beschönte Wahrheit auf dem Ernährungsprotokoll. Ich glaube, das kann man auch nicht dem Patienten als Vorwurf machen, das ist einfach so. Es wird immer so ein bisschen beschönigt aufgeschrieben, die Wahrheit ist dann häufig doch was anderes und so ein paar Snacks werden dann eben vielleicht doch nicht mit erwähnt. Das heißt, da war auch noch Optimierungspotenzial. Also haben wir quasi Schublade Stress, definitiv ein Problem, und Ernährung schon gut, ja, aber noch ausbaufähig. Und dann haben wir die Mikronährstoffe gemessen. Und das ist wirklich einer der extremsten Befunde gewesen. Deswegen habe ich den auch noch so sehr im Kopf, weil sie hatte wirklich einen Omega-3-Index von 2. Es ist so niedrig. Normalerweise sollte der idealerweise zwischen 8% und 11% sein. Der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland, das weiß man von der Statistik von dem Labor Omega Matrix, liegt in der Regel bei ungefähr 4. Und das ist auch meistens so mein Durchschnitt in der Praxis, den ich ungefähr habe. Aber sie hat den trotz der eigentlich nicht ganz so schlechten Ernährung komplett unterschritten und war wirklich mit 2. Und sie hat ein Omega-6-zu-3-Verhältnis von 17:1 gehabt. Das ist gar nicht so schlecht. Das heißt, die Ernährung ist, wie gesagt, gar nicht so schlecht gewesen, aber sie ist kein Fisch entsprechend. Das kam nochmal hinzu, also auch da lohnt sich einmal nochmal konkret nachzufragen, was heißt es denn? Ja, nee, Fisch mag sie einfach nicht entsprechend. Und sie hat einen Speichereisen, ein Ferritin von 16 gehabt. Und das hatte der Hausarzt aber schon vor einem halben Jahr ungefähr kontrolliert. Und da war das ja im Normbereich. Das heißt, ja, das ist genauso dieser Fall gewesen. Wir haben noch mehr Werte erhoben. Sie hat einen gravierenden Jodmangel gehabt. Auch das, ne, wenn wir ans Thema Kinderwunsch wieder denken, was sie ja hatte gedanklich. Jod ist so wichtig, ja, für die vor allem geistige Entwicklung auch des Kindes, dass es, wenn ich dann erst anfange zu supplementieren, ähnlich wie mit der Folsäure natürlich auch, wenn ich schon schwanger bin, das heißt, ich gehe zum Frauenarzt, bekomme die Diagnostik und dann sagt er, jetzt bitte mal was einnehmen, dann ist eigentlich die Organogenese, diese ganze Organentwicklung ja auch schon abgeschlossen. Deswegen fand ich so schön, diesen Gedanken frühzeitig anzufangen. Also Jodmangel hatte sie, mit ihrem 34 Jahre, genau, war sie zu dem Zeitpunkt. Jetzt ist sie 35. Mit ihren 34 Jahren hat sie auch schon einen leichten Kurs im Q10-Mangel gehabt und ein Holotranscobalamin, also ein B12, aktives B12 von 58, also auch weit entfernt. Ich sage immer so, schulnotenmäßig ist das so eine 4-. Ja, damit möchte ich niemals ein Abitur schreiben, entsprechend. Und was haben wir gemacht? Wir haben natürlich dann die Mikronährstoffe, und Magnesiummangel hatte sie auch, stimmt, ja. Wir haben die Mikronährstoffe supplementiert. Ich mache das immer so, dass ich in den ersten 3 Monaten Vollgas gebe, sprich mit den, dass sie definitiv eine gute Supplementation haben. Vitamin D-Mangel hatte sie auch, beziehungsweise war im unteren Normbereich noch, genau. In jedem Fall war das so, wir haben ein gutes Kombinationspräparat ihr gegeben, dann eben extra Omega-3, extra Eisen, extra Vitamin D und extra Magnesium. Das war quasi das Ziel. In dem Kombinationspräparat war auch Coenzym Q10 mit dabei. Es war auch dann schon so ein bisschen Kinderwunsch vorbereitendes Präparat, wo dann eben noch andere Stoffe wie zum Beispiel Cholin mit dabei waren. Aber das Schöne ist, neben der Geschichte haben wir uns dann noch das Ernährungsprotokoll angeschaut. Ich habe nach 3 Monaten auch wieder gemessen. Ne? Es gab noch eine Zwischenkontrolle sozusagen. Jetzt war sie letzte Woche zur dritten Kontrolle da. Aber und der Zwischenkontrolle war schon deutlich besser. Da konnte man noch mal ein bisschen feinjustieren. Und auch da war das Thema Müdigkeit schon fast weg. Ne? Also sie meinte, es ist ein deutlicher Unterschied. Sie kommt morgens viel, viel besser raus. Und wie gesagt, jetzt war sie letzte Woche bei mir zur dritten Kontrolle entsprechend, wo sie dann ganz stolz berichtet, dass sie schwanger ist und dass es ihr super gut geht. Dass sie jetzt aber auch nochmal auf Nummer sicher gehen möchte, dass wirklich alles gut ist. Das fand ich ganz, ganz toll. Mhm. Und das Konzept aus Mikronährstofftestung, ich weiß, wo ich stehe. Ja, ich weiß genau, wo ich stehe. Und dann nehme ich die Nahrungsergänzungsmittel ein, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel ohne Zusatzstoffe, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann teste ich wieder. Und in der Zwischenzeit geht man nochmal rein und macht eine Ernährungsberatung. In der Zwischenzeit kann die Patientin auch nochmal an das Stressthema rangehen. Zum Beispiel einfache Atemübung. War eine einfache Atemübung, die ich ihr als Hausaufgabe gegeben habe. Jeden Abend oder jeden Tag, wann auch immer sie das macht, 1 Minute. Es muss machbar sein. Es können gerne 5 Minuten sein, es können gerne 10 Minuten sein. Aber 1 Minute hat jeder von uns in jeder Situation. Und wenn es auf der Toilette ist, ja, so blöd es klingt, hat jeder von uns. Und die wirklich tief in den Bauch atmen. Und auch der Stresstest war in der Kontrolle wesentlich besser. Und das ist natürlich multifaktoriell. Zum Beispiel, wenn man ja drüber nachdenkt, allein schon Magnesium ist das Salz der inneren Ruhe. Wenn ich jetzt Stress vermehrt habe, habe ich ja so einen Teufelskreislauf. Das heißt, ich habe einen erhöhten Mikronährstoffverbrauch. Vor allem B-Vitamine, vor allem Magnesium. Aus eigener Erfahrung, seitdem ich selbstständig bin, kriege ich über normale Ernährung mein B12 nicht mehr in optimale Bereiche. Ich muss supplementieren. Das Stresslevel ist zu hoch. Aber auch bei ihr war das so, ne? Letztendlich. Und durch diese Mikronährstoffe konnten wir sie erstmal stabilisieren. Und wenn die Patientin dann wieder merkt, ich habe wieder mehr Energie, mir geht's wieder besser, dann kann ich eben auch wunderbar habe ich mehr Zeit und mehr Muße und mehr Motivation für gesünderen Lebensstil, für Sport, für gesunde Ernährung. Dann tritt dieser Healthy Person Effekt ein. Und deswegen für mich diese ersten 3 Monate streng wirklich supplementieren, nach einem Plan, Kontrolle unter der Supplementierung gucken, geht es mir gut? Erreiche ich einmal auch diesen genannten Einsatzzustand? Weil ich möchte eigentlich, dass der oder die Patientin einmal diesen Zustand hat, jetzt fühle ich mich richtig gut. Und sich das auch merkt, weil wenn es dann wieder schlechter wird, kann ich gegensteuern. Und dann ist das Ziel aber immer, dass natürlich die gesunde Ernährung nicht ersetzt wird durch einfach Nahrungsergänzungsmittel, sondern dass man an allen Schrauben gleichzeitig dreht, am Stressmanagement. Und wie gesagt, ich habe mich riesig gefreut, als sie dann letzte Woche zu mir kam und dann meinte, sie ist schwanger und jetzt machen wir nochmal eine Kontrolle, entsprechend im letzten Trimester vor der Geburt, um da nochmal einiges vorzubereiten. Und das ist mir eigentlich immer das Liebste, wenn die Patienten wirklich an ihrer Gesundheit interessiert sind, auch selbst bereit sind, etwas dafür zu tun, sich selber informieren und wenn man dann so schöne Ergebnisse hat. Also deswegen, das macht Spaß.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Also ein sehr, sehr schönes und auch wertvolles Beispiel, weil das zeigt halt auch, und ich glaube leider, so ist es aber nicht bei allen, so ist es bei den wenigsten, weil es ist, glaube ich, schon bekannt, dass natürlich in Phasen wie Kinderwunsch und Schwangerschaft der Körper erst recht mehr Energie beziehungsweise vor allem mehr Nährstoffe benötigt für Wachstum, für Entwicklung, für die ganzen hormonellen Anpassungen. Aber es wäre ja eigentlich auch super wichtig, nicht erst dann in so einer Phase, sondern schon davor auf sich zu achten. Ich finde, das ist ein bisschen ähnlich auch mit dem Thema Zyklus und Pille absetzen. Also erst wenn das Thema Kinderwunsch kommt, dann beschäftigen sich viele Frauen mit dem Thema Zyklus, mit dem Thema Pille, erkennen dann auch erst, was macht eigentlich die Pille mit meinem Körper? Was ist eigentlich ein gesunder Zyklus? Warum brauche ich den eigentlich? Und erst dann wird so ein Thema eigentlich wichtig für viele, obwohl es ja schon davor super, super entscheidend wäre. Aber ich glaube, es ist dann leider so, dass es für viele nicht dringend genug ist und dann auch wieder dieses Thema eben aufkommt, ja, mir geht's doch gut, es ist doch alles normal und ich möchte doch jetzt auch nicht zusätzlich Geld beim Arzt für irgendwelche Werte ausgeben, weil ich bin doch eigentlich gesund. Und dass das noch nicht so ganz angekommen ist, glaube ich, im Kopf, dass es ja nicht gleich 600 Euro Laborkosten sein müssen, sondern wie du vorhin gesagt hast, 2-3 Werte für vielleicht 60 bis 100 Euro, um aber einfach zu wissen, wo ich stehe. Und ich finde immer dieses Beispiel eigentlich ganz gut mit dem Auto. Das Auto bringt man auch regelmäßig zum TÜV, aber bei sich selber macht man erst was, wenn eigentlich das Auto schon Platten hat, dann geht man zum Arzt und dann ist ja eigentlich zu spät, dann steht man ja schon da, dann hat man schon das Problem.
Sehr schönes Beispiel, besser hätte man das gar nicht sagen können, absolut. Und man kann eben durch so ein paar einfache Labortests kann man eine Idee kriegen, was dann notwendig ist. Und was ich auch mal vielen Patienten, Patientinnen sage, wir können da gucken, wenn ich aber sehe, wir testen jetzt 4 Nährstoffe und wir haben 4 von 4 Mangelsituationen, dann kann ich ja 1 und 1 zusammenzählen und weiß, dass der rechts wahrscheinlich auch nicht gut ausschaut. Man kann das eben auch noch mal ein bisschen erweitern, ergänzen. Und es ist genau wie du sagst, es gibt eben wirklich diese verschiedenen Phasen auch im Leben einer Frau. Sei es jetzt, dass wir sagen, wir sind in der vollen Menstruation drin und auch das ist ja was, worüber keiner spricht, dass die Zyklen ja sehr unterschiedlich sind, dass viele wirklich heftigste Blutungen haben und dieser Blutverlust ja gar nicht rein zu essen ist, ja, und dann eben auch über chronische Müdigkeit Klagen entsprechend. Also da muss man definitiv das Speichereisen mit auf dem Zettel haben. Dann haben wir eben diesen Kinderwunschgedanken, wo im Idealfall wirklich jemand kommt und sagt, ich habe jetzt den Need, ja, ich möchte mich vorbereiten, ist leider auch viel zu selten und da würde ich mir wünschen, dass eben da so ein Samen auch schon gesät wird, wenn so eine gynäkologische Vorsorgeuntersuchung erfolgt, dass man da eben rechtzeitig sagt, ne, entsprechend gucken Sie da schon mal nach. Und dann haben wir natürlich, wenn dann die Frau schwanger ist, das ist dann vielen bewusst, ich bin in der Risikosituation. Auch da haben wir leider ja, die Lage, dass wir häufig dann trotzdem durch die empfohlenen Supplements nur am unteren Minimum sind, nicht am Optimum. Und dann, du hattest ja noch ein Beispiel noch gefragt, mir fällt auch gerade noch eine Patientin ein in der Stillzeit. Das ist ja auch was, Schwangerschaft haben viele auf dem Zettel und Stillzeit, da hat man dann keine Erinnerung mehr daran, aha, ich habe auch da noch einen maximal erhöhten Nährstoffverbrauch. Teilweise verschiebt sich auch das so ein bisschen oder verlagert sich das so im Vergleich zur Schwangerschaft. Und dann haben wir eben viele Patientinnen, die klagen dann über Haarausfall, über Müdigkeit. Und dann ist es genau das, dass es bagatellisiert wird, normalisiert wird. Natürlich habe ich einen Haarausfall im Verlauf der Stillzeit, allein schon hormonell bedingt. Vollkommen richtig. Wenn dahinter aber noch ein Nährstoffmangel steckt, insbesondere ein Eisenmangel, Biotinmangel, Pantothensäuremangel, Zinkmangel, dann ist es einfach nur schade, weil das könnte ich ja ausgleichen ohne Probleme. Oder Thema Calcium, wo ich ja auch einen erhöhten Verbrauch dann habe, nochmal während der Stillzeit, was viele nicht auf dem Zettel haben und dann eben die Zähne mineralisiert werden. Ja, auch da gibt es Fälle, dass die Frauen dann richtig dunkle Flecken kriegen und so weiter und man denkt, oh, ist ja nicht alles normal. Ja, da baut der Körper was ab, weil das woanders hinbringt, so ungefähr. Und da hatte ich eine Patientin, die dann eben auch kam, vom Hausarzt eben weitergeschickt, müde natürlich. Die Kinder waren dann aber schon ein bisschen älter, das heißt, irgendwann haben sie auch mal eine Nacht durchgeschlafen, aber es wird eben häufig so auf die Situation geschoben. Die Nächte sind als Mutter, ich weiß es selber, 2 Kinder, die sind durchwachsen, gerade wenn die Kinder ganz klein sind. Aber auch da, das ist, allein das ist ja schon Stress. Ja? Die gehen dann nicht mehr zur Arbeit, aber die haben ihren Stress zu Hause, auch wenn es sicherlich in irgendeiner Form ein sehr, sehr wunderschöner Stress ist, ein einzigartiger Stress, den man auch gerne macht in der Zeit. Aber es saugt an einem wahrsten Sinn des Wortes und man hat diesen erhöhten Nährstoffverbrauch. Und gerade eben auch die jungen Mütter, die kochen dann meistens nicht mehr so gut oder sorgen nicht mehr so gut für sich wie vorher, weil sie gar nicht mehr die Zeit und Muße haben und dann wird vielleicht mal ein Babybrei aufgegessen oder so. Und dann haben wir wirklich dieses Karussell aus Stress, Schlafmangel, Bewegungsmangel, Nährstoffmangel. Ich werde aber wiederum dünnhäutiger, schlafe eben auch schlechter, weil ich zum Beispiel einen Eiweißmangel habe, weil ich einen Eisenmangel habe, weil mir die Kofaktoren fehlen für die Melatoninproduktion. Ja, das heißt, wenn das Kind mal ruhig ist und selbst dann kann ich nicht gut schlafen, ja, weil eben mir zum Beispiel Zink oder Vitamin B6 fehlt. Biochemische Grunddinge, Grundstoffe. Und diese Patientin, die hatte wirklich auch in der Stillzeit, sie war dann am Ende der Stillzeit, kam eben dann auch zur Mikronährstofftestung, weil der ärztliche Kollege gesagt hat, hier Frau Lohse, macht das, gehen Sie mal dahin. Und es war wirklich erschreckend. Die war ausgelutscht ohne Ende, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Gute ist ja immer, dass das Kind noch gut versorgt wird in den meisten Fällen, weil die Mutter dann quasi drauf geht in dem Sinne. Und das ist so schade, weil jede Mutter, es ist das schönste Glück der Welt, aber es ist natürlich eine anstrengende Zeit. Und wenn man dann die Möglichkeit hätte, die Mütter, die Frauen maximal, optimal gut zu versorgen, das wäre so schön, weil die Zeit würde dann viel leichter einem von der Hand gehen. Und sie hätten so viel mehr davon. Und das würde ich mir wünschen. Und diese Frau, der konnte mir wirklich auch sehr gut helfen durch Nahrungsergänzungsmittel. Die hatte noch eine besondere Situation. Die hat sich vegetarisch ernährt, hatte beim B12 kein Problem, weil sie das schon substituiert hatte, aber gerade eben Omega-3 auch nicht auf dem Zettel. Also das ist auch ein wunderschönes Beispiel dafür, dass sie danach, sie hat dann noch lange Zeit weitergestillt, weil sie auch wirklich die Energie dann wieder dazu hatte. Das ist schön. Und so habe ich auch viele Frauen, vielleicht noch die letzte Geschichte dazu. Eine Mutter, an die ich mich gerade erinnere, die hatte dann schon ein bisschen ältere Kinder. Aber du hast ja die verschiedenen Rollen noch angesprochen. Was wir nicht unterschätzen dürfen, ist wirklich, wir haben bei kleinen Kindern natürlich dieses Thema Schlafmangel, Stress, ne, das Kind schreit. Wenn die Kinder aber auch älter sind, in dem Fall war es jetzt eine alleinerziehende Mutter, das ist sicherlich diejenige, die jetzt am stärksten mit betroffen ist. Aber die kam zu mir, weil sie meinte, ich setze die Kinder vom Fernseher ab und vom iPad, ich habe keine Kraft mehr, mit ihnen Zeit zu verbringen. Ich fühle mich so müde. Ich liebe Rätsel, ich liebe Spiele. Ich habe früher mit meinen Kindern immer jedes neue Brettspiel gespielt. Mir fallen beim Lesen der Anleitung die Augen zu. Es war so eindrücklich, wie sie das geschildert hat. Sie meint, sie macht wirklich nur noch Pommes warm oder irgendwelche Fertiggerichte, weil sie ist zu müde, zu ausgelaugt zum Kochen. Und auch die war maximal leer gelutscht von den Nährstoffen her. Ich kann ihr nicht den Stress nehmen, ich kann ihr nicht die Situation nehmen, dass sie alleinerziehend ist, aber ich kann sie als Ärztin mit dem Mikronährstoffschwerpunkt und diesen Testungen, die man machen kann, maximal unterstützen, biochemisch, durch eben die entsprechenden Nährstoffe. Und das ist eben das wirklich Schöne. Und ich möchte da mal wirklich eine Lanze brechen für alle Frauen, die diese besonderen Aufgaben auch haben und Belastungen, weil ich glaube, es ist etwas, vielleicht auch doch der eine oder andere Mann, der vielleicht zuhört, das muss man einfach auch mal anerkennen. Weil es ist eben nicht nur, die Frau bringt das Kind zur Welt, die Frau stillt, die Frau ist primäre Bezugsperson für die Kinder, sondern es ist dieses ganze Drumherum. Selbst wenn man sagt, die Care-Arbeit, ja, wer sich wie um die Kinder kümmert, ist vielleicht gut aufgeteilt. Wir dürfen nie vergessen, Frauen und Männer ticken da ja auch mal so ein bisschen anders. Das heißt, wenn die Frau hat die ganze Zeit im Kopf, was ist wie zu tun, sei es der Kinderarzttermin, die U8 muss organisiert werden, es muss bei der Kita noch ein Kuchen gebacken werden. Und das sind alles Dinge, die kann zwar zum Mann sagen, okay, geh mal einkaufen, besorg mal das und das, aber der Mann erfüllt Aufgaben. Die Frau hat die ganze Zeit diese Organisationslast und die Verantwortung. Das darf man nicht vergessen, auch diese emotionale Belastung, die dahinter steckt. Zusätzlich kommt dann häufig noch der Haushalt. Also es ist dieses Rollenmodell der Frau heutzutage ist extrem, weil wir wollen oder verlangen ja eben auch, dass die Frau dann entsprechend arbeitet. Ne? Ich kann das für mich selber auch sagen. Ich möchte auch arbeiten und da was erreichen. Wir haben wirklich diese extreme Belastung und da kann man schon sagen, das ist wie ein Hochleistungssportler. Wie die Frau, wie die Mutter entsprechend agiert. Und es ist ganz spannend, es gibt bei dem Coenzym Q10, was wir ja auch messen, gibt es Normwerte, Referenzwerte vom Labor und da gibt es eine Spalte, wo empfohlen wird über 3 für Leistungssportler. Und ich sage mal, jeder Frau, jeder Mutter, wirklich, wenn ich mir anhöre, was die alles macht, sie sind zwar jetzt keine Leistungssportlerin, aber irgendwie eigentlich doch. Weil sie kämpfen an so vielen Fronten, es liegt so viel Last auf ihnen. Sie meistern das so wunderbar, aber wir müssen sie maximal unterstützen und das können wir eben auch. Und dann macht das richtig viel Freude, wenn man den Frauen wieder die Energie zurückgeben kann. Wenn man wieder sieht, dass sie nicht nur funktionieren irgendwie, sondern dass sie sich wieder wohlfühlen, auch in ihrer Haut.
Ja, super wichtig und natürlich auch super schön, dass dann solche Frauen, die das wirklich dringend benötigen, den Weg zu dir in die Praxis finden. Und ich hoffe, dass auch heute viele zugehört haben, die sich da vielleicht wiedererkennen und sich jetzt denken, hey, ich darf und muss da wirklich was machen, weil es sollte eben nicht, wie wir am Anfang gesagt haben, ein Normalzustand sein. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt auch ganz gut, wie wichtig es ist, erst für sich zu sorgen, weil erst dann kann man optimal für alle anderen sorgen. Und ich glaube, das ist aber so ein bisschen das Problem, wo dann viele Frauen beziehungsweise viele Mütter denken, ja, das ist doch egoistisch. Mein Kind ist doch meine Nummer eins. Ich will ja für mein Kind da sein. Aber irgendwann ist die Energie halt nicht mehr da. Also sollte man da eigentlich direkt zu Beginn gut für sorgen, dass man selber optimal versorgt ist.
Definitiv, ja. Also ich kann das nachvollziehen. Man denkt immer an die anderen. Das ist einfach so. Aber ja, der Krug geht zum Brunnen, solange bis er bricht, so ungefähr. Man muss für sich selber optimal sorgen. Und denn das ist, finde ich, das größte Ziel, was ich auch immer habe. Ich möchte für meine Kinder maximal gut da sein, maximal lange auch da sein und sie optimal umsorgen. Und das kann ich eben auch nur, wenn es mir gut geht, weil das ist eben genau der Punkt. Auch da wieder ein Patientenbeispiel. Eine Frau, die von einem Patienten geschickt wurde, die kam nicht freiwillig, weil wirklich der Patient war bei mir schon länger und meinte, Mensch, da muss mal bitte geguckt werden, weil sie ihr Kinder wirklich ständig anschreit. Sie war so auf einem, ging so auf dem Zahnfleisch, wirklich. Und war überhaupt nicht mehr stressresilient. Und auch die hatte massive Mangelerscheinungen, hat dann sehr starke Cravings auch gehabt. Entsprechend, das haben wir ja auch häufig, dass wir mehr Stress haben, dass wir dann so Bock haben auf diese Fett-Zucker-Mischung 50-50, ja. Das ist genau das, was wir gerne haben wollen, so Donuts, Croissants und Eis und so weiter. Aber das sind nährstofflose Kalorien. Und das ist dann eben genau das Problem, dieser Teufelskreislauf, den ich schon angesprochen habe. Und natürlich es ist immer anstrengend irgendwie, sei es beruflich, sei es zu Hause in der Familie, es gibt immer irgendwie Reibung. Und wenn man aber dann wirklich auf dem Zahnfleisch geht und dünnhäutig ist, dann kriegen das eben auch leider die Falschen ab, ne? Die Kinder insbesondere. Und das war dann ein Hilferuf des Ehemanns. Und die Frau kam dann auch zum Glück und auch da massive Mangelerscheinungen. Und auch da habe ich wunderbare Rückmeldungen bekommen, dass jetzt alle ein bisschen zufriedener sind und der Haussegen wieder gut ist.
Voll schön, sehr gut. Ja, was kann man da jetzt abschließend sagen? Was hilft oder was ist wichtig? Natürlich einmal die gezielte Diagnostik, gerade wenn man sowas hat wie ständige Müdigkeit. Aber würdest du auch sagen, wenn man von sich aus jetzt sagt, Mai, mir geht's doch eigentlich immer ganz gut, ist doch alles normal, würdest du auch dann sagen, macht es Sinn, da gezielt Werte mal testen zu lassen? Weil hier kann ja trotzdem auch diese Situation bestehen, dass ich mich eben dran gewöhnt habe, immer Note ausreichend zu haben und ich weiß einfach gar nicht, wie fühlt sich sehr gut eigentlich an.
Absolut. Ne, das ist Müdigkeit, das ist Infektanfälligkeit. Das sind Dinge, die eben als ja normal abgestempelt werden. Und dieses Stichwort Prävention und auch wenn man sich anschaut, wie der Mikronährstoffmangel, das haben wir uns ja so ein bisschen jetzt rausgepickt von den vielen Ursachen, aber wie der auch abläuft. Das ist nicht so, ich habe einen Mangel und dann kriege ich sofort schwerwiegende Störungen. Ja, beim B12 bin ich erst ein bisschen müde. Irgendwann lässt die Blutbildung nach und irgendwann kriege ich schwerwiegende, nicht mehr rückgängig zu machende Nervenstörungen wie Polyneuropathie. Also das heißt, das ist so ein Prozess, der geht über Jahre, Jahrzehnte. Und häufig ist es wirklich so, dass dann einfach dieser ganze Stoffwechsel nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Ne? Ich sterbe ja jetzt nicht daran. Ne? Das ist jetzt nicht wie man es von früher kennt, Skorbut, Vitamin C-Mangel, ne? Was dann entsprechend letal, also tödlich endet. Aber es geht immer weiter runter. So ein schleichender Verfall, so ein schleichendes. Ich würde immer sagen, statt vielleicht eben auch Thema finanzielle Möglichkeiten sind ja auch sehr begrenzt, aber es gibt so viele Menschen, die holen sich immer den neuesten Kaffee, Latte, Macchiato, irgendwas an der Ecke für irgendwie 4 Euro oder irgendwas. Wenn man das mal ein Sparschweinchen packt und wirklich dieses Geld da mal in die Hand nimmt und sagt vielleicht diese Basic-Werte, ich würde sagen, einmal eine Mikronährstoffanalyse machen, prophylaktisch, je nach Werten, würde ich dann eben gucken, wie häufig macht es Sinn. Ich persönlich finde es immer einmal jährlich super, aber man kann das ja auch so ein bisschen anpassen, was kommt da wirklich bei rum und es einmal zu machen, auch prophylaktisch. Ich finde es erstaunlich, dass eigentlich jeder, der auch vielleicht vorher nicht so die typischen schweren Symptome hatte, der vielleicht auch wirklich sagte, ich mache das jetzt präventiv, danach eigentlich meinte, krass, ich merke was davon. Deswegen, ich würde es jedem ans Herz legen, weil das einfach aus präventivmedizinischer Sicht so sinnvoll ist. Aber auch da jetzt nicht nur Fokus auf Vitaminpillen, ja, auf Mikronährstoffe, sondern eben wirklich gesunde Ernährung, gesunder Lebensstil, ausreichend Schlaf, ja, sofern es einem möglich ist, mit entsprechend Blaulichtreduktion und diesen ganzen tollen Dingen, die man da beachten kann, Stressreduktion. Also mir ist immer wichtig, nochmal am Ende zu betonen, dieses Gesamtbild ist gut, ja. Also ich kann kann ich auf drei platten Reifen so weiterfahren und nur diesen Mikronährstoffreifen aufpumpen. Das ist mir auch nochmal wichtig, dass ich ganzheitlich die ganze Sache anschaue, aber gerade mit der genannten alleinerziehenden Mutter, die eben, der kann ich gewisse Dinge nicht abnehmen, die kann ich eben maximal unterstützen. Ja, und dann hat sie vielleicht irgendwann wieder ein bisschen mehr Zeit für sich oder kann mit den Kindern besser umgehen. Ja, also deswegen dieses Prävention, auch wenn man keine schwerwiegenden Sachen hat, ist auch immer zu empfehlen.
Ja, und eben neben dieser gezielten Diagnostik, du hast es schon angesprochen, sind eben wichtig Schlaf, Stressbalance im Alltag, eine nährstoffreiche, ausgewogene Ernährung und eine ausreichende Energiezufuhr, also auch wirklich genug zu essen. Und hier vielleicht auch nochmal an der Stelle, weil ich glaube, viele da dann auch direkt eine große Hürde sehen, weil sie denken, ja, aber das alles, wie soll ich das denn jetzt schaffen, wenn gerade vielleicht gar nichts stimmt? Ich kann doch nicht alles auf einmal umsetzen und perfekt machen, das muss man ja auch nicht. Sondern es können ja so einfache Dinge sein, wie du vorhin gesagt hast, es muss im Alltag umsetzbar sein, also zum Beispiel eine Minute Atemübung machen. Und das ist ja wirklich was, was jeder schafft. Oder bei der Ernährung einfach in jede Mahlzeit zusätzlich ein, zwei Gemüsesorten integrieren. Also mit so kleinen Minischritten einfach anfangen oder mehr zu trinken. Auch das ist ja für viele nicht selbstverständlich, dass sie viel Wasser trinken und dass sie genug trinken. Und dass man sich da einfach selber vielleicht so kleine Minischritte setzt. Hast du da vielleicht auch noch ein paar zusätzliche Tipps, die du deinen Patientinnen mit auf den Weg gibst?
Also ich gebe immer Hausaufgaben, das muss man wissen, wenn man mit mir zum Berater kommt, dann muss man leben. Die sind sicherlich individuell, aber es gibt eine Hausaufgabe, die gebe ich immer. Das ist wirklich, dass man einen Teller sich visualisiert. Und dieser Teller, jedes Mal, wenn ich esse, soll ich immer diesen perfekten Teller im Kopf haben. Und ich kann ihn nicht immer perfekt umsetzen, aber was darauf ist, ist immer, dass die, ich male das denen auf, dass die Hälfte des Tellers wirklich mit Gemüse straffiert ist und dass eben mehr als ein Drittel circa oder circa ein Drittel wirklich aus Eiweiß besteht. Und da einmal zu wissen, was sind eiweißreiche Lebensmittel, wofür ist es auch wichtig im Körper, das gehört für mich so ein bisschen zu der Grundernährungs medizinischen Beratung bei mir in der Praxis. Das heißt, das ist so was ganz Banales. Und dass man eben auch guckt, wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja viele Menschen, die sind sehr fixiert so auf gesüßte Getränke, dass man eben sagt, dass man die nicht zwischendurch trinkt, sondern eben eher an die Hauptmahlzeit koppelt, dass man nicht ständig immer wieder diese Blutzuckerspitzen haben, die eben auch Stress für den Körper sind, eben auch das Thema Insulinresistenz, Stoffwechselstörungen mit befeuern können und auch Fettleber. Das heißt, das wäre eben auch so etwas, was man ernährungstechnisch, finde ich, sehr, sehr gut machen kann, weil ich verbiete ja in dem Sinne nichts, sondern ich mache es einfach nur cleverer. Und dann dieses Thema, wenn wir Stress haben, dann haben wir immer, wie gesagt, diesen Bock auf diese ungesunden Lebensmittel, dass ich vorbereitet bin. Ich finde wirklich, vorbereitet sein ist perfekt. Und ich kann es ja zugeben, ich bin auch mal vorbereitet, weil ich habe auch ein sehr hohes Stresslevel. Und ich habe bei mir in der Arztpraxis, in meinem Arztzimmer, habe ich hinter mir so eine wunderschön dekorativ aussehende Arzttasche, die ich nicht zu Hausbesuchen nehme, weil die wahnsinnig unpraktisch ist. Aber auch da ein Eiweißriegel drin. Du kannst dir wahrscheinlich denken, von wem die Eiweißriegel sind, die da drin sind. Ah. Aber das ist immer mein Notfallsnack, ja. Und das ist ganz klar. Ich weiß, wo die sind. Ich weiß aber auch, wo vorne bei den MFAs die Schublade mit den Süßigkeiten ist. Aber solange da noch Eiweißriegel da sind, bin ich immer so ein bisschen abgesichert, immer ein bisschen safe entsprechend. Und so würde ich versuchen, sichere Grundstrukturen aufzubauen. Also ich auch sage, ich habe immer eine gute Vorratsliste, weil wenn ich dann nichts im Haus habe und dann noch die Auflage habe von Frulose, ich soll mich jetzt gesund ernähren, nee, auch da, dass man sagt, ein paar Eier im Kühlschrank, ein Tiefkühlwildlachs in der Gefriertruhe und ein bisschen Spinat dazu, dann kann ich schon ganz einfache Basics-Rezept machen, ne? Oder ein paar Pilze mit Zwiebeln angeschnitten. Das ist genau das gehe ich mit den Patienten so durch, dass wir sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwas Schickimicki-mäßiges da kochen, was nett klingt, was super gesund ist mit Chiasamen, Amaranth und so weiter. Nee, es muss manchmal ganz basic und einfach sein. Und dann dieses Tellermodell, eine gute Vorratsliste und dass man vorbereitet ist auf Notfälle, auf Stress, dass nicht diese Fehleinkäufe kommen. Das finde ich sind eigentlich schon fast die besten Tipps. Und dann natürlich dieses ganzheitliche, ich mache selber so, dass ich jeden Abend vorm Schlafen eine Minute tief in den Bauch atme, davor noch eine kleine Dankbarkeitsübung, dieses positive Mindset, nicht auf die negativen Dinge fokussieren, auf die positiven Dinge, was war schön, worüber habe ich mich heute gefreut. Und auch dieses Tageslicht mal spazieren gehen. Und auch da ist schön, super, wenn man die Möglichkeit hat, joggen zu gehen. Ich persönlich hasse Joggen, ich mag es gar nicht. Aber spazieren gehen oder andere Dinge draußen zu machen, Sport in anderer Form draußen zu machen, ist super. Also da darf auch jeder sich das rauspicken, was er gerne mag und macht. Und für sich so kleine Anker setzen, dass man einfach sagt, es muss jetzt nicht ein Kilometermarsch sein, aber um Block gehen, das schaffe ich. Oder eben auch diese Dinge zu koppeln an wenn dann, ne? Viele flitzen sich abends vor den Fernseher. Aber auch dazu sagen, jetzt mache ich nochmal eine Dehnübung, ja, mach das parallel, finde ich auch immer sehr, sehr schön. Das können ganz kleine Dinge sein, die aber in Summe den Lebensstil deutlich gesünder machen.
Ja. Und ich glaube, man muss oft einfach anfangen, weil natürlich jede neue Sache, jede neue Gewohnheit ist am Anfang Arbeit und erstmal vielleicht anstrengend oder unangenehm. Aber irgendwann wird es dann vielleicht ganz normal, dass man sich 5 Minuten dehnt, bevor man sich dann auf die Couch setzt oder dass man 10 Minuten spazieren geht in der Früh vor der Arbeit. Es muss ja nicht nur die ganze Stunde sein. Ja. Also sehr, sehr wertvolle, praktische Tipps. Vielen Dank an der Stelle. Wo können wir denn mehr über dich und auch über deine Tipps erfahren? Wo finden wir dich im Internet oder auch im realen Leben? Wo ist deine Praxis?
Ja, also die Praxis, wie gesagt, ist in Norderstedt in der Nähe von Hamburg, ne, gehört offiziell zwar zu Schleswig-Holstein, aber ist am Hamburger Flughafen, da kommt man überall letztendlich hin. Die Praxis Berliner Allee ist das, entsprechend nicht in Berlin, sondern in Norderstedt. Dann findet man mich auf Instagram, auf den sozialen Medien, dann habe ich auch eine Homepage, www.doc-lose.de und auf YouTube findet man mich auch neuerdings, da teile ich auch gerne regelmäßig Videos zu gesunder Ernährung, Naturheilkunde, aber auch Mikronährstoffen und einfach ganzheitlich gesunden Lebensstil. Das sind eigentlich so die Hauptthemen, die ich sagen würde.
Ja, sehr schön. Verlinke ich natürlich. Und damit erstmal vielen Dank, wie gesagt. Jetzt kommen wir zu meinen 3 abschließenden Fragen. Die kennst du wahrscheinlich schon. Vielleicht kennen auch manche der Zuhörerinnen diese Antworten von dir schon. Aber ich stelle sie dir natürlich trotzdem und vielleicht hast du ja heute auch andere Antworten für uns. Frage Nummer 1 ist, was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Witzig, ich habe es fast vergessen, dass du diese Frage stellst, dann hätte ich mich darauf vorbereitet.
Ja, umso besser dann.
Ja.
Die dürfen ganz spontan kommen, die Antworten.
Ja, ja, witzig. Tatsächlich mein Laufband. Ich habe ja gesagt, ich hasse Laufen, ja. Aber jetzt, wo ich gerade, ich sitze ja bei mir im Büro, wo ich schon mal nachdenke, ich habe mir vor, glaube ich, 2 Jahren so ein Walking Pad gekauft und ich nutze es wirklich nur, weil ich stehend arbeite, auch zu Hause. Und das ist ein ganz langsames Tempo. Aber das, ehrlicherweise, ist aus meinem Alltag wirklich nicht mehr wegzudenken. Ich bin da täglich drauf, auch während ich Meetings habe. Du kennst das, glaube ich, auch von mir, dass ich dann immer wieder so ein bisschen wackel. Also definitiv mein Laufband, der Stehenschreibtisch, das ist mega.
Sehr gut. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Ja, ganz klar, die Geburt meiner Kinder, die erste Geburt war nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber die zweite war wirklich das absolut schönste Erfahrung, die ich je machen durfte und unvergesslich, ein Wunder der Natur, es ist der Hammer, ja, würde ich jedem wünschen.
Schön. Und die dritte Frage, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Und dann würde ich tatsächlich, und das habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, den Teller täglich zur Hälfte mit Gemüse füllen. Das wäre wirklich das, wenn ich jetzt aus meiner ernährungsmedizinischen Brille achte, das ist als Teller visualisieren und dann die Hälfte. Das bringt wahnsinnig viel, wenn man diese Hausaufgabe so mitnimmt.
Dann ist das die heutige Hausaufgabe von dir an alle, die hier zuhören.
Ich kontrolliere die Hausaufgabe aber auch wieder. Also.
Haltet euch dran. Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald.
Dankeschön.
vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.